Herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Ja, es war die letzte Sitzungswoche im Bundestag vor den Neuwahlen. Viel hatten sich die Abgeordneten dafür eigentlich nicht mehr vorgenommen. Wie wir heute wissen, kam es anders. Die Union hat zusammen mit der AfD für einen Antrag gestimmt. Seither läuft eine der heftigsten Debatten nicht nur über Migrationspolitik, sondern auch über die Stabilität unserer Demokratie und die Kooperationsfähigkeit der demokratischen Mitteparteien. Über all das habe ich mit Katharina Beck noch nicht sprechen können. Für diese Folge hatte ich sie vor den Ereignissen getroffen. Ein Thema allerdings war auch schon vor Aschaffenburg längst virulent und darüber haben wir gesprochen. Der Unwille zum Kompromiss und zur Zusammenarbeit unter demokratischen Parteien. Ihr hört Folge 67 des Podcasts. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben. Ja, und bis zur Neuwahl des Bundestags sprechen wir nicht nur über politische Fachthemen, sondern immer wieder auch über die Frage, wie Frauen ihre Interessen besser vertreten können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de nachhören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und nun springen wir kurz zurück in die Zeit vor den Morden in Aschaffenburg. An jenem Mittwoch, als der Täter sie verübte, habe ich zuvor Katharina Beck, die finanzpolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, mittags in ihrem Büro im Jakob-Kaiser-Haus getroffen. Hallo Frau Beck.
Hallo Frau Lang.
Ja, als ich reinkam, haben Sie mich gleich mit dem Geldwäschegesetz begrüßt. Das hatte ich nicht auf meinem Themenzettel. Was ist da los? Sie waren da dran an einer Neuerung, aber kommt nicht.
Richtig, genau. Es ist nicht nur Wahlkampf. Wir haben nächste Woche, also auf jeden Fall, nachdem wir jetzt das hier aufzeichnen, dann die letzte Januarwoche nochmal eine Sitzungswoche. Bedeutet ja, die ganzen, im Plenum wird debattiert, es gibt einen Finanzausschuss und wir hatten schon mal, als wir noch eine Ampel waren, das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz beschlossen im Ausschuss und es stand nur noch der Abschluss im Plenum bevor und der war, weil das Gesetz noch nicht so komplett war und es um Großvermögen uns auch noch ging als Grüne, hatten wir noch darauf gedrungen, ein anderes Gesetz aus dem Justizministerium noch begleitend zu machen. Und dann kam aber das Ampel aus. Und dann haben wir gesagt, okay, Hauptsache, was wir haben, das haben wir. Dann machen wir das jetzt auch ohne das mit den Großvermögen. Und haben jetzt die letzten 2 Monate versucht, nochmal daran zu arbeiten, auch mit der FDP, dass sie das auch noch mit uns macht. Sie haben ja ein paar Steuersenkungen für die Bürgerinnen und Bürger auch noch mit uns gemacht gehabt vor Weihnachten. Aber leider, obwohl es ihr eigenes Gesetz ist, mit dem sie auch eigentlich teilweise manche von ihnen sehr stolz durch die Gegend gelaufen sind, zu Recht, ja, also hat nicht alles beendet, machen sie es jetzt nicht. Und irgendwie hatte ich das leider schon vermutet, aber es ist schon sehr schlecht. Also für Deutschland, also Geldwäsche klingt so nett, ist aber wirklich schlimm, schlimm, schlimm. Geld, das aus Kinderpornografie und solchen Dingen eben erwirtschaftet wird und dann quasi über alle möglichen kleineren Läden und so weiter gewaschen sozusagen wird, reingewaschen und in den regulären Kreislauf kommt. Da müsste Deutschland echt was tun und das wäre damit möglich gewesen, zumindest in weiten Teilen und jetzt kommt es nicht.
Haben Sie denn eine Begründung gehört? Also ich meine, klar müsste ich jetzt bei der FDP nachfragen, aber vielleicht haben Sie die ja mitbekommen.
Nein, ich habe keine Begründung gehört. Einfach gerade eine Absage.
Ja, okay. So auf so einer Frustskala, wie weit, von 0 bis 10, wie weit frustet Sie das?
Na, schon sehr. Also das muss man, glaube ich, unterschiedlich, wenn ich jetzt quasi von nochmal mich zurücknehme und schaue, was da jetzt verpasst wurde, ist es schon eine 10. Aber in Bezug auf das, was ich erwartet habe, was noch kommt, ist es halt leider dann am Ende nur eine 6 oder 7, weil ich ja die Erratik der FDP schon kenne. Genau. Da wird man dann irgendwann so ein bisschen abgestumpft, was schade ist, weil man natürlich, also eigentlich haben sie nichts davon, glaube ich zumindest, das jetzt nicht zu machen. Selber, glaube ich, versprechen sie sich davon, dass sie da irgendwie parteipolitisch jetzt von profitieren. Das finde ich aber, weil es um wirklich so schlimme kriminelle Aktivitäten geht, gerade nicht besonders schön, um es mal freundlich zu sagen, dass sie das da so bewerten im Wahlkampf jetzt gerade.
Ich hätte jetzt eher vermutet, dass sie das, naja, abgehakt klingt jetzt sehr hart, aber dass sie im Prinzip sich eher schon nach vorne orientieren, also gar nicht mehr so sehr beschäftigt sind mit der, ja, mit der Arbeit jetzt noch im Bundestag, aber ist gar nicht so. Also sie sagen wirklich bis zum 23. Februar oder bis zur nächsten Sitzungswoche sind sie da auch voll engagiert und versuchen quasi das noch zu retten, was zu retten ist.
Ja, also das, ich habe jetzt quasi ja mehrere Workstreams, ja, wie man ja. in so einer Arbeitsplanung sagen würde. Natürlich ist einiges in Bezug auf die ganzen Wahlkampfaktivitäten hinzugekommen. Aber ich bin ja gewählt dafür, die Regeln in diesem Land zu verbessern. Und ich nehme das wahr, die Aufgabe. Ich mache das auch gerne. Und in den letzten Monaten seit dem Ampel-Aus bedeutete das einfach immer ganz viele Gespräche zu führen. Hey, liebe CDU, wollt ihr damit, liebe FDP, wollt ihr nochmal? Und es war halt schon ein totaler Act. Wir haben in der Woche vor Weihnachten ja noch 3 Finanzgesetze beschlossen. Die Absenkung der Steuern für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Anhebung auch des Grundfreibetrags. Also jetzt ist es ganz klar, wer bis zu gut 1.000 Euro im Monat verdient, nur ja sozusagen auch verdient ist, dann wird nicht besteuert. Das kann man sich, glaube ich, sehr gut merken. Aber auch insgesamt wurde ja für alle Menschen, die Einkommensteuer zahlen, dort eine Entlastung beschlossen, plus die Anhebung des Kindergeldes nochmal. Jetzt um 5 Euro kann man sich drüber streiten, wie doll das ist oder auch nicht. Wir hatten ja davor aber auch schon mal eine deutlichere Anhebung. Es ist, waren Dinge, die uns gerade, weil ja immer noch viele unter den gestiegenen Preisen leiden, waren sehr wichtig. Es gab noch ganz andere Dinge da drin, auch Wirtschaftsunterstützung, die die vermeintliche Wirtschaftswendepartei FDP oder CDU nicht mitgegangen sind. Unterstützung für die Automobilindustrie. Beispielsweise, das muss man sich wirklich mal reinziehen, dass sie das nicht mitgetragen haben. Aber diese Steuersenkung eben haben wir zumindest dann geschafft. Ja, und die Kindergelderhöhung und auch vom Kinderzuschlag eine Erhöhung, das trifft ja gerade die Ärmsten oder ist wichtig für die. Dann hatten wir noch eine Satzungsänderung für die Europäische Investmentbank. Das war aber wichtig, dass Deutschland in Europa handlungsfähig ist, beziehungsweise Europa dann handlungsfähig ist, und noch ein drittes Gesetz, das Finanzmarktdigitalisierungsgesetz, das einfach für einige Finanzstandorte, Kapitalmarkt, Themen, Investitionsmöglichkeiten in Deutschland wichtig war. Und das haben wir geschafft und deswegen, ja, die Arbeit geht weiter. Es gibt jetzt weniger Sitzungswochen, als es ursprünglich geplant war, aber gerade nächste Woche, also Ende Januar, ist halt nochmal eine. Und jetzt ist natürlich die Frage, was können wir da wirklich noch abschließen? Und da war das zum Beispiel eine Kernfrage, die soeben leider mit Nein beschieden wurde.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie damit im Wahlkampf auch punkten können, dass das durchdringt? Oder ist es schwer, dass man da so vor einer Wand steht, weil es einfach heißt, betrifft jetzt nicht Sie persönlich, aber Robert Habeck, der schlechteste Wirtschaftsminister aller Zeiten, es sind ja sozusagen diese, naja, es ist schon so, glaube ich, eine Hürde, über die man vielleicht auch mal rüber muss.
Ja, also da muss man sich wirklich nicht verstecken. Das ist natürlich ein Narrativ. Ich meine, Putin hasst uns. Putin übt sehr viel Macht in den sozialen Medien aus, flankiert von AfD und Sarah Wagenknecht. So, das ist erstmal so, dann wird so ein Narrativ gesetzt, das selbst bei Ihnen ankommt. Wenn ich mir angucke, wer zigtausend Jobs in der Solarindustrie mal kaputt gemacht hat, dann waren das andere Leute, ja, CDU, CSU, SPD, Gabriel, aber auch Altmaier, der eine planwirtschaftliche Aktivität gemacht hat, indem er Wachstum ausgebremst hat durch einen Solardeckel beispielsweise oder auch bei der Windenergie. Also es ist halt andersherum richtig. Dringt man damit bei allen durch? Nö, aber ich sehe in der Wirtschaft natürlich schon auch Leute, die sich jetzt fragen, wer soll es denn richten? Und da gibt's, glaube ich, ganz unterschiedliche Perspektiven drauf. Und dann die zu stärken, die offener sind. Ich meine, was ist denn Wirtschaftspolitik? Ja, Wirtschaftspolitik ist bezahlbare Energie, dass die Regeln irgendwie passen für die und dass das Finanzielle passt. Das ist eigentlich Teamwork von Wirtschafts- und Energieminister und Justizminister und Finanzminister. Gerne auch innen, aber dieses Mal waren es halt alles Männer. Und naja, es wurde halt nicht so gut im Team gearbeitet. Wir wollten ja auch eine neue Rechtsform fürs unternehmerisch tätig sein machen, hat Marco Buschmann nicht gemacht. Christian Lindner hat seine super AFA und Investitionsanreize eben nicht umgesetzt, weil am Ende man nicht wollte, dass Robert Habeck gute Wirtschaftspolitik macht. Das ist wirklich so blank, dass ich bin auch teilweise echt immer noch ein bisschen schockiert, weil man dem anderen irgendwie nichts gönnt. Das ist nicht gut. Ja, also Kritik am politischen System kann man äußern. Ich liebe es trotzdem mehr als alle anderen Sachen, die man gerade beobachtet, auch international, wie es bei uns ist. Aber ich finde, eine gewisse Loyalität in so einer Koalition und ein Verantwortungsbewusstsein hätte stärker da sein können. Es kann auch sein, dass wir auch in irgendwelchen Politikbereichen doof waren, keine Ahnung. Aber in dem Bereich, wo ich jetzt am meisten unterwegs war, habe ich es dann leider doch auch zumindest jetzt zum Schluss hin als sehr destruktiv wahrgenommen, was ja nicht gut fürs Land ist, schädlich für die Wirtschaft war. Und im Wahlkampf, zu Ihrer Frage jetzt ganz konkret, kommt es einfach wirklich drauf an, wo man unterwegs ist und auch wie man die Dinge benennt. Also ich meine, es ist, glaube ich, unbestritten, dass wir in Bezug auf die Energiekosten durch die Abhängigkeit von russischem Gas, was Putin dann beendet hat, das war ein riesiges Plumpenrisiko, über die Hälfte des Gases kam aus Russland, einfach abgedreht, dass wir da eine Herausforderung haben, wo wir das anders herkriegen und dass das in der Krise von Robert Habeck gut gemeistert wurde, ist am Ende unbestritten. Ne? Ist immer so ein bisschen die Frage, wie viel Lorbeeren kriegt man noch dafür, dass man das Schlimmste abgewendet hat. Ne?
Ja.
So, aber so und dann jetzt den Bürokratieabbau so krass hinzubekommen in dem Bereich, den er verantwortet hat, nämlich im Bereich Energie, die Planungsverfahren halbiert von der Dauer. Das ist wirklich krass. Unter CDU, CSU hat das 7 bis 8 Jahre gedauert. Wenn die mir was von Bürokratieabbau erzählen, das hätten alle die Grünen nur mit der Bürokratie gemacht, muss ich einfach sagen, das ist ein Treppenwitz. Ja, weil ehrlicherweise wir das so absolut überbürokratisiert übernommen haben und dann jetzt abgebaut haben. Das heißt, dringt man durch, bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Ich glaube, in der Wirtschaft im Mittelstand hat sich wirklich auch teilweise eine Anti-Haltung entwickelt, gibt aber auch andere. Und das kriegt man nur gelöst, indem man miteinander spricht. Ne? Und dann kann ich auch nicht immer alle überzeugen, sonst hätten wir ja 100% als Wahlziel, das haben wir ja auch nicht.
Nee, genau, aber das ist ja schon mal eine interessante Wahrnehmung, dass das ja in der Wirtschaft so oder so gesehen wird, weil also in der Öffentlichkeit, glaube ich, dringen eher die so, die es durch, die es anders sehen. Also wenn dann zum Beispiel, ich weiß nicht mehr, wann das war, wenn selbst die Energieunternehmen, das war jetzt mir auch vor ein paar Wochen, müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, sagen, nee, wir kehren nicht zurück zur Atomkraft, weil sich das gar nicht lohnt, habe ich auch mal das Gefühl, das wird zwar irgendwie gesagt und registriert, aber es ist so, als wäre es nicht gesagt. Also jetzt zum Beispiel, ne, Energieversorgung, das wird ja nicht bestritten, dass da eine Abhängigkeit war und dass man quasi da seither auch eine Notlage hat, aber dann ist ja die Antwort, aber deshalb hätten wir die Atomkraftwerke nie abstellen dürfen. Also das wird ja diskutiert, oder es wird ja
aber die Preise sind ja gar nicht gestiegen seitdem. Ich weiß, dass das diskutiert wird, aber wir tun uns überhaupt keinen Gefallen, wenn wir ständig die von außen aufoktroyierten blöden Narrative diskutieren. Es ist der Strompreis nicht gestiegen. Christian Lindner hat vor 3 Jahren selber gesagt, kein privatwirtschaftliches Versicherungsunternehmen würde ein Atomkraftwerk jemals versichern und deswegen ist es keine marktwirtschaftliche Energieform. Und das stimmt, das ist so. Und deswegen, es haben Leute ein Interesse daran, es haben Leute vor allem ein Interesse daran, den Grünen zu schaden, weil wir auch für die Verteidigung der Ukraine sind. Da hat vor allen Dingen Putin was davon. Es gibt bei der CSU und bei der SPD noch sehr starke Russland-Connections und am Ende, nicht alle, ja. Es gibt auch Leute aus Bayern von der Union, die ich mag, und es gibt auch Leute bei der SPD, viele, die toll sind, ja. Das ist ja immer das Gemeine, wenn man so darüber spricht. Die meine ich nicht, aber es gibt ganz klare wirtschaftliche und Machtinteressen, uns auch zu schaden aktiv. Und deswegen sage ich, das wird natürlich auch von Musk und allen befeuert und die Algorithmen fördern teilweise die AfD-Posts 6-mal so stark wie wir. Und dann kommen wir da an und reden nur noch darüber. Ich möchte darüber reden, wie es tatsächlich auch ist. Natürlich ist es mega kontraintuitiv, eine Energiequelle abzuschalten in der Energiekrise. Super kontraintuitiv, ne? Andererseits, man muss halt einfach sagen, es rechnet sich nicht. Das ist das die teuerste Energieform aller Zeiten. In Frankreich ist das hochsubventioniert und trotzdem im Sommer funktionieren die Kühlanlagen nicht. Es ist super gefährlich und der Ausbau der Erneuerbaren, manchmal sind wir ja schon bei Negativpreisen am Strommarkt, beschweren sich dann auch wieder alle. Mhm. Das sind die günstigsten Energieformen und darauf setzen wir. Und in der Wirtschaft, wenn man mal guckt, auf LinkedIn beispielsweise äußern sich jetzt einige Unternehmer schon öffentlich pro Habeck, weil sie seinen Kurs eben gut finden, auch den Kurs des Dialogs. Und ich finde, man muss sich da selber auch immer ein bisschen disziplinieren, auf eine Art und Weise mal genau hinzugucken und sich nicht nur von den negativen, von Machtinteressen getriebenen Antinarrativen treiben zu lassen.
Das machen wahrscheinlich die meisten noch nicht.
Richtig, also, aber ich muss einige, es ja nicht aber, auch noch mitnehmen.
Nein, natürlich nicht. Nee, es war nur die Frage zielte darauf genau, wie sie damit umgehen, dass es ja so ist, wie es ist. Aber daran anschließend, was Sie gesagt haben, eine Debatte, die ja auch aus Bayern befeuert wird, ist ja nicht mit den Grünen. Wie geht es Ihnen denn umgekehrt? Können Sie sich vorstellen mit der Union, wo ja die CSU dabei ist?
Also ich habe halt dann Sorge, dass die CSU die neue FDP wird und alles blockiert und die Veto-Power. Und da, also ganz ehrlich, es gibt viele andere Dinge, die mich morgens zum Aufstehen bewegen, aber das natürlich nicht, ne? Das wäre super schlimm. Warum machen die das? Unter anderem wegen ihrer Moskau-Connection, aber auch, weil sie glauben, dass das ein Kulturkampf ist, der meines Erachtens eigentlich auserzählt ist, aber gut. Und sie da sich, glaube ich, auf, ja, nur die CSU, muss man wissen, ist ja im Wettstreit mit den Freien Wählern. Und die sind ja wirkliche grünen Hasser. Und nachdem Markus Söder vor 3-4 Jahren einen Baum umarmt hat, hat er jetzt halt erkannt, ja. Das ist ja ein begnadeter Opportunist, was ja auch eine positive Stärke ist, ja, sozusagen die Dinge, die gerade anstehen, irgendwie schnell umarmen zu können. Ja, vor 4 Jahren halt einen Baum und jetzt halt die Anti-Grünen-Bewegung, ne? Also, ne, so und ich sehe das an der Stelle einerseits für uns sportlich, weil ich ehrlicherweise mich darauf überhaupt nicht einlasse. Ich finde es nur, wenn ich nach Österreich gucke, einfach wirklich verdammt besorgniserregend. Also wenn wir etwas nicht sind, dann irgendwie nicht auf dem Boden der Verfassung oder so. Und ich finde, man, und die AfD schon. Und warum ist eine Rede von Markus Söder ständig 90% Grüne und gar nicht gegen AfD? Also wo ist der Feind ja unserer Ordnung, in der wir leben, in der wir friedlich miteinander leben? Und das erachte ich gerade, wenn ich nach Österreich gucke, wo sich eben das eigentlich demokratische Spektrum nicht einigen konnte und jetzt wahrscheinlich ein Mensch, der sagt, man muss die Menschen dann halt irgendwo konzentrieren, also eigentlich offen von Konzentrationslagern redet, dann Kanzler wird, weil sich die anderen nicht einigen konnten. Da muss ich sagen, irgendwann hört dann bei mir an der Stelle auch der Humor und der Sportsgeist auf und würde ich Markus Söder mal eine ruhige Minute zum Nachdenken wünschen.
Na, er sagt ja auch, er ist das Bollwerk, also er im Sinne von die CSU ist das Bollwerk gegen die AfD. Also es ist nicht so, dass er
ja, aber dann
sich da, glaube ich, nicht auf, abgrenzen würde strategisch.
Aber wie witzig, aber der darf das einfach sagen und das nehmen Sie ihm ab?
Ich habe ja nicht gesagt, dass ich ihm was abnehme.
Aber das müsste.
Aber er hat es gesagt, ja.
Wie begründet er das denn?
Naja, wenn er, also ich glaube, also ich habe mit ihm persönlich nicht gesprochen. Meine Vermutung ist, es ist die Strategie, wenn man möglichst viel dieser Inhalte übernimmt, dann wählen die Leute halt die CSU und nicht die AfD. Und das ist weniger schlimm, weil die CSU auf dem Fundament des Grundgesetzes steht und nicht alles in Frage stellt.
Ja, aber tun Sie das noch? Überall immer, in allen Äußerungen, ist ja schon auch nochmal eine Frage mit auch Staatsbürgern zweiter Klasse. Ich meine, das kennen wir ja aus der Nazi-Zeit, ne? Also das ist schon, ne? Also wenn das jetzt hier eine große, riesige, reichweitenstarke Fernsehsendung wäre, hätte ich das jetzt so nicht gesagt. Aber ich finde, man muss sich das
wo
halt
wir hier
mal,
unter uns sind, genau.
Ja, so halt, ne? Das kann natürlich ausgegraben werden. Aber ich finde ehrlicherweise, dass ich mich da schon manchmal frage, ob noch alle das Grundgesetz, so wie es jetzt ist, wirklich schätzen. Also das finde ich sehr heftig. Also wo hört es auf? Wo fängt es an? Wer definiert, wer ein guter Deutscher ist? Also da kriege ich wirklich Bauchschmerzen, ja. Und ertappe mich bei so Fragen, wo kann ich denn dann hingehen, wenn dann auch noch nach politischer Gesinnung, keine Ahnung, aus. Also es ist wirklich schlimm, worüber wir uns heutzutage irgendwie so Gedanken machen müssen, finde ich. Und mit diesem Bollwerk, ich meine, ein Bollwerk ist doch, wenn man eine eigene Meinung hat. Und nicht, wenn man da allen hinterher plappert und dann nur sagt, ich bin halt schwarz und nicht blau. Also das ist doch kein Bollwerk. Deswegen habe ich sie da nochmal zurückgefragt. Das kann man dem doch nicht so durchgehen lassen. Wir lassen uns immer so um deine Nase herumführen von diesen Populisten.
Naja, ich weiß nicht, ob ihm das jeder abnimmt, ja, oder ob das die Strategie überhaupt aufgeht. Es gibt ja ganz viel Kritik auch daran, ja. Aber es, also man kann jetzt nicht unterstellen, dass er sich nicht zumindest ab und an, ich glaube, es war im Zusammenhang mit Österreich auch, ja, dass das ja auch gewarnt davor, dass das nicht passieren dürfe und so. Also da ist ja schon so, ne, und die
das
Brandmauern,
ist aber lustig.
Die Brandmauern werden ja auch immer hochgehalten.
Dann sagt er
hochgehalten.
Das eine. Dann sagt er das eine und leitet daraus aber nicht die logische Schlussfolgerung ab.
Die da wäre?
Natürlich, ja. Auch mit den Grünen reden zu können. Also ich meine, das ist wirklich, ganz ehrlich, sowas von einer schlimme Strategie von ihm. Und nur ehrlicherweise, das muss er abends im Spiegel mit sich bearbeiten. Ich mache Werbung für gute Grüne. Ich finde wirklich vieles, was wir gemacht haben, sehr gut. Natürlich sind auch wir eine breite und breit aufgestellte Partei. Und da gibt es manche Dinge, die super toll laufen und andere vielleicht auch nicht nur super. So, das ist halt normal in jedem großen, 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 großen Verein.
Gut, dann bleiben wir gerne bei den Grünen. Da ist, also bei Ihnen in Hamburg läuft es ja sehr gut. Also es ist ja auch noch Bürgerschaftswahl, steht an. Also das gibt jetzt, glaube ich, keine, oder ich weiß gar nicht, gibt es nochmal eine spezielle Umfrage für die Bundestagswahl in Hamburg? Ich habe nur gesehen, für die Bürgerschaftswahl gibt es eine, da sind sie bei 22%,
genau.
Die Grünen. Und genau, also da ist es ja ein Heimspiel dann sozusagen, also in ihrem...
Ja, wir wollen da ja auch erste Bürgermeisterin werden und nicht zweiter. Das heißt, da ist schon noch einiges zu tun. Trotzdem ist das natürlich, ich meine, in Hamburg leben die glücklichsten Menschen Deutschlands letztens laut so einer Umfrage. Und ich glaube, das zeigt halt auch, also die AfD ist, glaube ich, immer noch einstellig. Und es zeigt halt auch, wenn es den Menschen gut geht, dann haben die auch keinen Bedarf danach, so eine Anti-Partei zu wählen. Ja, das ist, glaube ich, eine erste gute Nachricht. Und die Grünen haben in Hamburg sich wirklich was Tolles erarbeitet. Wir haben eine tolle Spitzenkandidatin, Katharina Fegebank, die jetzt ja schon zweite Bürgermeisterin ist für alle Hörerinnen deutschlandweit. In Hamburg heißt es halt eben nicht Ministerpräsident und Vize-Ministerpräsidentin, sondern eben erster Bürgermeisterin und zweite Bürgermeisterin, weil wir die Bürgerschaft haben. Das ist auch ein Teilzeitparlament immer noch, ne? Das muss man sich auch vor Augen führen. So, und da sind die Wahlen eine Woche nach den Bundestagswahlen und wir sind ziemlich gut aufgestellt und Katharina Fegebank hat eine tollen Auftritt immer und super Inhalte, Exzellenz-Uni, ist mehrfach Wissenschaftssenatorin, das ist noch ihr inhaltlicher Bereich des Jahres immer geworden im Ländervergleich, genau. Und für die Bundestagswahlen gibt es, glaube ich, gerade keine aktuelle regionenbezogene Auswertung, aber beim letzten Mal hatten wir ja 24,9% in Hamburg. Also das beste Ergebnis deutschlandweit in allen Bundesländern. Und wir haben nicht ausschließlich urbane Gebiete. Das muss man immer dazu sagen. Wir haben auch Süderelbe und in meinem Wahlkreis die Walddörfer und Alstertal. Und es ist wirklich nicht alles nur urban. Und das ist schon toll, wenn da jede vierte Person uns wählt. Und in meinem Wahlkreis jetzt speziell Nord und eben Alstertal und Walddörfer, da scheine ich nach irgendeiner aktuellen Umfrage sogar ganz leicht vorne zu liegen. Aber das kann sich alles sehr schnell ändern. Ne?
Also
das ist immer sehr volatil. Für den Wahlkreis dann das Direktmandat, genau.
Ja. Das haben Sie letztes Mal ja auch geholt, oder?
Nein.
Aber die Liste habe ich mir falsch gemerkt. Okay.
Nee, ich bin ja Platz 1 der Landesliste und Nord ist halt ein sehr diverser, eben viel Stadt, aber auch viel Land, auch Regionen mit besserer und schlechterer sozioökonomischer Stellung. Und das ist ein umkämpfter Wahlkreis zwischen SPD, Grünen und CDU. Und letztes Mal hatte die SPD den mit 30%, ich hatte 26 und die CDU 24. Und jetzt schauen wir mal, wie es werden wird.
Mit wie viel Sorge oder Bauchgrimmen schauen Sie dann gerade nach Berlin in den Landesverband? Da ist es ja nicht so rosig, nicht wegen der Umfragen, sondern eher wegen, naja, wie nennt man das eigentlich? Ne? Es war langläufig, läuft es unter Intrige, Skandal?
Also ich finde immer so schwierig, aus so einem Vorgang, dass auf, also es passiert natürlich, dass es dann auf die gesamten Grünen, aber es ist natürlich auch ein einmaliger Vorgang an der Stelle oder ein einzelner Vorgang. Und ich gucke da wirklich sehr, sehr auch traurig drauf. Also ich finde es erstmal, also ich finde halt immer, wenn gesagt wird, es muss sich jeder in der Partei sicher fühlen müssen, dass auch diejenigen, denen was erstmal vorgeworfen wird, bis es nachgewiesen ist, dass es stimmt. Und da fand ich, hatten wir immer so eine kleine Schwachstelle, dass auch für Stefan Gelper gelten muss, dass er sich so lange sicher fühlen muss, wie halt eben seine Unschuldsvermutung nicht mehr gilt, ne? Und das, ich möchte aber einmal eben dafür werben, dass solche Belästigungsvorwürfe strukturell immer ein Problem für alle immer sind und es, glaube ich, niemals eindeutige gute Lösung gibt, damit umzugehen. Weil wenn man kann sich eigentlich in dem Moment, wo sowas kommt, auf keine Seite stellen. Weil ja, wenn man das täte, wenn man beim vermeintlichen Täter sich dazu bekennen würde, dem Opfer sozusagen seine Glaubwürdigkeit absprechen würde. Und wenn man sich beim dem vermeintlichen Opfer eben zur Seite stellt, dann das ist strukturell, das hat mit irgendwelchen Parteien gar nichts zu tun. Das ist einfach grundlegend bei diesem Thema echt ein Problem, ne? Und deswegen ist das auch nicht so super leicht zu handeln. Und wir haben da ja diese Ombudsstelle, die sich darum kümmert und die dann auf Anonymität so. Und dann hatten wir jetzt aber das große Problem, dass ja jemand mit einer offensichtlich Falschaussage an die Presse gegangen ist und Stefan Gelper dann gezwungen war, hätte ich, glaube ich, an seiner Stelle auch so gemacht, sich dann auch öffentlich dagegen zu wehren. Und er ist ja Jurist und er hat da ja auch sehr klare Worte gefunden. Und ich freue mich jetzt so ein bisschen für Stefan, weil ich den ja als Kollegen sehr lange kenne, dass offensichtlich er jetzt da auch Recht bekommen hat. Also ich habe halt einfach die ganze Zeit, habe ich gedacht, oh Gott, wenn der das gemacht, oh Mann, ne, das wäre natürlich schlimm. Ich bin jetzt erstmal froh, dass diese
Na gut,
super
man weiß ja, genau, ich habe noch gar nicht genau gesagt, worum es geht. Also die Vorwürfe sind ja erstmal, es ist ja nichts bewiesen oder nichts widerlegt oder sonst wie, aber es ist die Berichterstattung erstmal zurückgezogen.
Also naja, weil das hat offensichtlich sie auch haltlose und unter falschem Namen abgegebene alte statistische Erklärungen gab,
genau, das,
die wirklich schlimme Dinge beschrieben haben, die jetzt aber zurückgezogen
genau,
werden mussten.
Genau, das ist vom Tisch, also diese, da ging es aber um die Berichterstattung, was jetzt nicht heißt, das ist, wie Sie sagen, ne, man kann, also ich will nicht beurteilen oder kann auch nicht beurteilen, was, also es gibt, glaube ich, noch weitere Vorwürfe, was da dran ist oder nicht, aber sozusagen diese eine Person, die da diese
die ist jetzt
offensichtlich
ja auch ausgetreten,
genau,
sonst hätten wir sie wahrscheinlich gebeten, auszutreten. und
genau.
Das ist halt schon einfach schlimm. Also ich finde das wirklich schlimm und damit tut sie natürlich auch allen Frauen, es werden ja Frauen regelmäßig Opfer von sexualisierter Gewalt, damit tut sie denen doch gar keinen Gefallen. Weil sie die Glaubwürdigkeit total in Frage stellt. Also mich macht das aus multiplen Gründen wirklich wütend, ein solches Verhalten, ja. Und es ist aber auch dann für die betreffende Organisation, in deren Kontext das dann vorfällt, wie jetzt halt den Grünen, wirklich, das muss ich einfach einmal auch in Schutz nehmen, die Führung sagen, keine einfache Möglichkeit. Es gibt keine gute Möglichkeit, damit umzugehen, außer zu versuchen, das geheim zu halten. Und in dem Punkt, wo dann diese Person an den RBB getreten ist, ging es nicht mehr. Ne?
Ja.
Also es ist einfach eine wirklich schlimme Situation und es war sehr, sehr schädigend, was diese Person gemacht hat. Und die ganzen restlichen Themen müssen jetzt dann auch nochmal angeschaut werden. Aber ich finde das erstmal gut, dass es Klarheit gibt, auch über die wirklich drastischen Vorfälle, dass die jetzt erstmal auch zurückgezogen sind, finde ich menschlich dann auch gut, weil, wie gesagt, ich Stefan Gelper auch immer als sehr, sehr guten Kollegen wahrgenommen habe.
Genau, er ist ja im Bundestag und was ja aber schon passiert ist, also durch diese Vorwürfe bedingt letzten Endes, tritt er ja nicht mehr an. Also darum ging es ja eigentlich auch. Ne? Er wollte kandidieren wieder in Pankow für das Direktmandat und jetzt erstmal nicht mehr. Also das insofern hatte es natürlich eine Auswirkung.
Absolut.
Aber abgesehen davon, also meine Frage auch darüber hinaus, haben Sie auch Sorge, dass das den gesamten Wahlkampf überschattet? Weil man könnte sagen, es ist ein Landesverband, Aber Robert Habeck ist auf jeden Fall auch oder wird involviert, nicht direkt, weil er mit dem Fall an und für sich ja nichts zu tun hat. Aber dann ging so die Frage, hat er da doch seinen Vertrauten irgendwie dann gepusht? Und
Also das hat selbst Stefan Gelper ja klar gesagt schon mal, dass er nicht Andreas Audretsch dort involviert sieht. Das ist ja erstmal schon mal total gut und ich kann das jetzt einmal hier auch machtpolitisch nochmal begründen. Der Berliner Landesverband, da gibt's eine Mehrheit, also der Berliner Landesverband hat eine sehr starke Flügelorientierung, so kenne ich es. Und es gibt einfach eine linke Mehrheit und Andreas Audretsch ist bei den Linken nicht unumstritten und es gibt ein Delegiertensystem und es war rechnerisch komplett klar, dass der Andreas Audretsch mit oder ohne Gegenkandidat diesen zweiten Platz gewinnen wird. Deswegen ist da das einfach nicht zu halten, diese Argumentation. Das also heißt, sagen wir mal so, er hätte es gar nicht nötig gehabt, noch dazu, dass ich auch wirklich sehr davon überzeugt bin, dass er sowas nicht macht. Aber es wäre auch machtpolitisch echt nicht nötig gewesen.
Das heißt, Sie haben jetzt, also nochmal auf die Frage mit, wie sehr das den Wahlkampf, also es ist, also sagen wir so, da bin ich auch nicht glücklich drüber, das ist ja für Medien ist ja Wahlkampf eine super Zeit und alles, was passiert, was nicht gut läuft, ist natürlich noch besser, weil es gute Geschichten sind, ja, das klingt zynisch, aber man ist natürlich...
Ja, nur was wird denn jetzt erwartet?
Also haben Sie dann Sorge, dass das negativ einzahlt oder glauben Sie, dass es zu...
Natürlich, aber das Problem ist, dass es dafür ja keine wirkliche Lösung gibt. Also es kann jetzt die ganze Zeit darüber geschrieben werden und natürlich, das ist blöd, das ist richtig doof, nur... Man ist ja auch so ein bisschen ohnmächtig. Es ist jetzt halt so passiert, weil einfach beide Seiten geschützt werden müssen. Und das ist einfach total dramatische Geschichte. Und jetzt wird sich darauf gestürzt, nur was ist der Punkt, ja, außer dass man was Negatives berichten kann. Und deswegen, ne, da müssen wir jetzt mit umgehen. Es wird sich darauf eingeschossen werden, aber ganz ehrlich, worum geht es denn? Es geht doch darum, wie dieses Land weiter regiert wird, / wie man diesem Land wieder zu ein bisschen mehr Hoffnungsfreude, Zuversicht und einer zukunftsfähigen Wirtschaft helfen kann. Und das finde ich halt das Schlimme. Das ist so eine Stellvertreterdebatte, um eine ganze Partei dann wieder in irgendeinen Skandal zu verwickeln. Und ja, da stelle ich mich ganz klar dagegen und werde immer wieder dann die Unterhaltung dahin drehen, worum es geht bei dieser Wahl. Um die Zukunft unseres Landes.
Ja, darum geht es wahrscheinlich bei jeder Wahl auch. Das
macht es ja nicht weniger wichtig.
Nee, natürlich nicht. Aber nee, ich wollte anschließen, weil das ja auch, glaube ich, so ein Phänomen ist, dass das so zugespitzt wird gerade. Also es hat ja Olaf Scholz selber nochmal gemacht auf dem Parteitag der SPD. Scheideweg, der berühmte Scheideweg kommt dann wird wieder vorgekramt. Und dann ist da diese Wahl, diese Schicksalswahl. Und wenn man da falsch abbiegt, dann wacht man morgens auf und ist in einem ganz anderen Land. Also das klingt ja so, als sei es nicht eine gewöhnliche Wahl und ging es nicht wie immer um die Zukunft, sondern ging es wirklich um, ja, sagt die CDU ja auch, Richtungsentscheidung und so. Haben Sie das Gefühl, dass es A so ist und B, dass es hilfreich ist?
Naja, also... Welche Richtung ist damit gemeint? Ich weiß auch gar nicht, ob Olaf Scholz und Merz da die gleichen Richtungen meinen oder wir.
Nee, ich glaube, das ist der Witz. Das sind die beiden Wege, die man dann...
Nein, aber es gibt ja auch noch einen dritten und einen vierten vielleicht. Und also das ist ja quasi das Wesen der Polarisierung ist, nur zwei Optionen aufzuzeigen. Und das ist einfach und das ist schön und wunderbar, passt aber natürlich zur Realität nur so halb, wenn überhaupt. Und ich glaube, dass es hier tatsächlich eher darum geht, ob wir den Weg der konstruktiven Demokratie beibehalten. Das hat aber nicht nur was mit der Wahl zu tun. Das hat eben auch was mit dem Verhalten, was wir eben besprochen haben, von der Union viel zu tun. Das hat mit Verhalten in allen Parteien zu tun. Wie sehr ist man wirklich bereit, einen sportlichen Wettbewerb und keinen diffamierenden zu machen? Das ist für mich viel mehr die Richtung, um die es geht. Ja, und deswegen frage ich halt, reden immer alle über die gleichen Richtungsentscheidungen. Ich finde zum Beispiel auch diese ständige Links-Rechts-Debatte total am Ziel vorbei, weil was ist schon links, was ist schon rechts? Ja, also es gibt Rechtsextremismus, der nicht auf dem Boden der Tatsachen steht, des Grundgesetzes steht. In weiten Teilen ist das die AfD, jetzt gerade auch der Sächsische Landesverband nochmal klar, dort eingestuft, weil sie dieses Deutschland, so wie es jetzt ist, zerstören wollen und ein anderes Deutschland wollen. Und so, das ist für mich eine ganz klare Richtung im Moment, die man sich leider entscheiden muss, war vor einigen Jahren nicht so. So, und dann im restlichen Bereich kann man halt sich entscheiden, da gibt's unterschiedliche Politikangebote, nur da würde ich mir schon auch wünschen, dass diejenigen, die dann ein bisschen mehr Bock auf den Dialog unter den demokratischen Parteien haben, wie wir, noch ein bisschen mehr Wohlwollen gewählt werden von denjenigen, die Lust auf eine freie Gesellschaft haben. Weil es geht schon in Bezug auf Richtung auch darum, ob wir es schaffen, gegenüber den Autokraten dieser Welt eine gute freiheitlich-demokratische Grundordnung mit Prosperität, Wohlstand, Wachstum, eigenem Modell hinzukriegen. Ich meine, wenn man in die USA guckt, sieht man, da ist jetzt ein Tech-Milliardär-Oligarchismus entstanden, der da ist, der jetzt die Macht hat. Und in Russland hat man eben Putins Oligarchensystem ein bisschen anders organisiert. Das ist nicht ehrlicherweise eine Gesellschaftsform, die ich besonders attraktiv finde, weil ich es schön finde, wenn jeder in diesem Land was aus sich machen kann.
Wie geht das denn bei Ihnen jetzt noch weiter? Sie haben vorher schon verraten, eine Sitzungswoche und dann? Also sind Sie dann noch hier auch im Jakob-Kaiser-Haus zwischendurch oder ist es dann komplett umgestellt auf Wahlkampf?
Wir haben die eine Sitzungswoche und dann haben wir auch nochmal zwei Sitzungstage im Februar. Und ansonsten bin ich sehr viel in Hamburg dann. Genau. Also viele meiner Sachen, die ich hier im Büro mache in Berlin, kann ich natürlich auch digital aus Hamburg dann noch weiterführen, wenn da noch Dinge offen sind. Aber ich bin sehr viel in Hamburg. Ich bin auf Schuldiskussionen. Da muss ich natürlich auch ganz viel über AfD-Themen sprechen oder AfD-Narrative, weil ja bei TikTok sehr viel davon unterwegs ist und doch einige da diese Gedanken haben. Ich bereite mich gerade sehr viel darauf vor, diese Erzählungen dann wahrzunehmen, aber eben auch weiterzuentwickeln vielleicht in eine etwas andere Perspektive. Ist ja auch nicht alle, ne, aber halt einige. Und bereite mich auf die Diskussionen dort vor, habe noch einige Veranstaltungen zum Thema Steuergerechtigkeit, zum Thema Wirtschaft. Das Schlimme an diesen blöden Pseudodebatten, die wir jetzt ja immer haben, Atom oder was, es gibt solche Ungerechtigkeiten, ne? Wenn man 300 Wohnungen erbt, zahlt man gar keine Steuer, weil irgendwer mal geschafft hat, dass man, wenn man so reich ist, dann von der Steuer befreit ist. Das ist doch super ungerecht. Da kann man wirklich das System auch kritisieren an der Stelle, ja? So, dass diese Ungerechtigkeiten müssen doch mal angegangen werden. Oder wenn man über 26 Millionen erbt, also richtig, richtig viel, dann muss man das doch nicht mal mehr versteuern, weil man befreit ist, weil man sich bedürftig prüfen lässt. Also es ist halt heftig, klar, da geht's für diejenigen, die aus der Wirtschaft zuhören, um Betriebsvermögen und man kann das aber durch Stundungsregelungen und entsprechende Steuersätze ja auch so hinbekommen, dass trotzdem noch gut reinvestiert werden kann und so weiter. Ja, alles durchdacht, ja. So, es gibt im Immobilienbereich, was auch zu super teuren Wohnkosten weiter, so krasse Steuerausnahmen. Man braucht einfach auch für den demokratischen Zusammenhalt gewisse Formen von Privilegien, die dort jetzt geschaffen wurden, für Super- oder Überreiche. Das muss auch mal wieder gerechter zugehen. Über solche Themen werde ich reden, über Wirtschaft, über auch Bürokratieabbau, aber was auch gut ist an Regeln und so weiter, Fachkräfte, Arbeitskräfte, über die Themen, die das Land wirklich voranbringen und nicht immer in die Negativitätsspirale einzahlen.
Gut, das war ein schönes Schlusswort. Ja, vielen Dank, Frau Beck. Wir gucken mal, ob wir vor der Wahl nochmal sprechen, aber ich würde sagen, auf jeden Fall einmal nach der Wahl.
Auf jeden Fall, gerne.
Und genau, bis dahin noch alles Gute.
Danke für Ihre Arbeit hier auch mit dem Podcast.
Ja, gerne. Dank auch an euch, dass ihr wieder dabei wart bei dieser 67. Folge der Politikerinnen. Diesmal mit Katharina Beck, der finanzpolitischen Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion. Ja, und vor den Neuwahlen wird es noch eine Folge geben, und zwar mit Yvonne Rie von der SPD. Mit ihr hatte ich jetzt schon länger keine Folge mehr aufgezeichnet. Das lag unter anderem daran, dass sie krank war. Ja, und sehr ans Herz legen möchte ich euch die Folge mit Anniko Glogowski-Merten. Die haben wir zwei Tage nach den Morden in Aschaffenburg aufgezeichnet am 24. Januar. Und da hat Aniko schon angedeutet, dass sie eigentlich keine Lust hat und kein Interesse hat und es politisch nicht für sinnvoll erachtet, sich von Friedrich Merz, dem Kanzlerkandidaten der Union, treiben zu lassen. Das war noch lange, bevor sie sich dagegen entschieden hat, mit der AfD für die Anträge der Union und für den Gesetzentwurf zu stimmen. Falls ihr Lust habt und Interesse, wie es dazu kam, was sie darüber denkt, das alles haben wir in der Folge besprochen. Könnt ihr auf allen Plattformen oder auf der Website www.diepolitikerinnen.de hören. Macht's gut und geht wählen.